Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Julia Fröder, Redakteurin der bischöflichen Pressestelle in Koblenz. Was ist uns überhaupt noch heilig? In einer Gesellschaft, die auf Umsatz, Wirtschaftswachstum und Leistung getrimmt ist. Schauen Sie sich doch mal um, zum Beispiel in Ihrer Stadt. Wo gibt es dort einen Ort, um zur Ruhe zu kommen, nachzudenken, um seine Gedanken zu sortieren, seinen Glauben zu feiern, an Verstorbene zu denken? Mir fallen da ganz spontan Friedhöfe oder Kirchen ein. Wenngleich Friedhöfe oft in kommunaler Hand liegen, ist es mit Kirchengebäuden anders. Sie sind im Besitz von beispielsweise katholischen Gemeinden. Und ich werde Ihnen jetzt kein Geheimnis verraten, dass es personell und finanziell nicht gut um die katholische Kirche bestellt ist. Viele der renovierungs- und sanierungsbedürftigen Kirchengebäude sind akut bedroht. Gibt es denn tragfähige und nachhaltige Lösungen für die oft viel zu großen Kirchengebäude, für die immer kleineren Gottesdienstgemeinschaften? Albert Gerhards ist emeritierter Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Bonn. Er leitet eine Forschungsgruppe der Deutschen Forschungsgemeinschaft für Sakralraumtransformation, Kurzwort Transara. Die Gruppe begleitet und berät Kirchengemeinden, die ihren Gottesdienstraum verändern wollen, weil sie merken, dass es so nicht weitergeht. Ich habe mich mit dem emeritierten Professor getroffen, der selbst Priester ist, um mit ihm über zukünftige Kirchennutzungen, Profanierungen, hybride Formen und den Abriss von Kirchen zu sprechen. Was kann ich mir unter Transara vorstellen, Herr Gerhards?
Transara ist ein Kunstwort, also zusammengefasst aus Sakralraumtransformation. Es geht also um die Umnutzung oder besser gesagt Weiternutzung von Kirchengebäuden, sowohl katholisch wie auch evangelisch, die also nicht mehr, zumindest nicht mehr ausschließlich in der liturgischen Nutzung stehen. Es geht also letztlich um die Frage, wie sie weiterhin in einer möglichst der Allgemeinheit dienenden Nutzung stehen. Da spielen also unterschiedliche Aspekte eine Rolle, denkmalpflegerische Aspekte wie auch sozialräumliche Aspekte. Natürlich sind auch Fragen der wirtschaftlichen Möglichkeit ganz wichtig, denn letztlich müssten sich die Nutzungen rechnen, sonst können Gebäude nicht erhalten bleiben.
Sie haben es gerade schon gesagt. Ein Aspekt sind die Finanzen, aber auch die geringere Größe von Gottesdienstgemeinden. Wie sehen Sie denn da die Zukunft der großen Gottesdiensthäuser?
Also die Nutzung letztlich eben durch die klassischen Gottesdienstgemeinden, diese Nutzung ist, das kann man einfach durch die Statistiken schon ablesen, nicht mehr gewährleistet. Wobei man hier wiederum auch falsche Parameter anstellt, denn wir haben uns daran gewöhnt, Kirchennutzungen allein von den Besucherzahlen von Sonntagsgottesdiensten zu bewerten. Das sind aber Parameter, die eigentlich erst, wenn man so will, im 19. Jahrhundert angelegt worden sind. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann können wir feststellen, dass Kirchen eigentlich immer zu groß waren. Also man hat immer Kirchen möglichst üppig gebaut, weil Kirchen oft oder eben bis ins 19. Jahrhundert hinein auch anderen Zwecken dienten als eben nur in Anführungsstrichen der Füllung für Sonntagsgemeinde. Und wenn man das mal unvoreingenommen anschaut, dann waren Kirchen nicht nur rein frommen Zwecken gedient.
Okay, was waren das denn für Zwecke?
Man hat schon mal auch das Vieh da durchgetragen, aber die Kirchen waren zoniert. Also man hatte im unteren Bereich auch durchaus mal Gericht gehalten. Es gab die Möglichkeit, Gemeindeversammlungen, also jetzt von der Ortsgemeinde abzuhalten. Und so waren also durchaus auch andere Möglichkeiten der Nutzung denkbar und möglich, was damit zusammenhing, dass es ja keine feste Bestuhlung gab. Die gab es erst evangelisch durch die Reformation und die Katholiken haben dann nachgezogen.
Und jetzt geht man wieder dahin und holt die Bänke raus und stellt Stühle rein. Können wir da einfach in die Geschichtsbücher gucken, wenn das ja alles schon mal da war? Und übertragen das dann einfach 1:1 auf die heutige Zeit, aber vielleicht ohne das Vieh? Man könnte ja auch einfach ein paar Trockenwände einziehen und dadurch eigene abgetrennte Räume im großen Raum schaffen.
Nun gut, zunächst mal steht da mal die Denkmalpflege davor, aber das gilt auch für nicht denkbar geschützte Kirchen, dass man selbstverständlich die Räume zunächst mal als besondere Orte wertschätzen muss, nicht? Und fragen muss, was verträgt ein solcher Raum? Und oft ist noch nicht mal ein besonderer architektonischer Eingriff nötig. Manchmal genügt ein Vorhang oder auch nur eine Sichttrennung, um deutlich zu machen, also hier geschehen auch andere Dinge. Und oft ist es auch nicht ständig notwendig, sondern man kann eine temporäre Trennung vornehmen Nehmen wir mal konkrete Beispiele, nicht? Das sind also zum Beispiel die Citykirchen, in denen ja nach wie vor Gottesdienst gefeiert wird. Manchmal gibt es die Möglichkeit einer Abtrennung, manchmal aber auch nicht.
Auf ihrer Homepage und in ihren Vorträgen haben sie einige Umnutzungen von Kirchengebäuden in Deutschland vorgestellt. Was sagt denn ihr priesterliches Herz, wenn sie in eine Kirche kommen, die jetzt eine Kletterhalle ist oder eine Kita oder eine Bücherei?
Sie bringen drei interessante Beispiele, die wir ja also auch genau untersuchen im Bistum Aachen. Bei der Kletterhalle, muss ich sagen, wäre ich nicht grundsätzlich dagegen, aber in diesem konkreten Beispiel sehe ich das als sehr problematisch an. Gut ist, dass es nur eine Vermietung ist. Problematisch ist, weil das architektonisch ganz schlecht gemacht ist. Es ist also reingehauen und weil sich die Gemeinde darum nicht mehr kümmert. Es steht doch nicht mal mehr auf der Homepage, dass diese Kirche zu der Gemeinde gehört. Und das ist ein ganz bedeutender Kirchenbau. Jetzt habe ich den versucht nochmal, bevor diese Entscheidung gefallen war, deutlich zu machen, dass es also einer der wenigen wirklich sehr bedeutenden Kirchenbauten der Weimarer Zeit im Bistum Aachen ist, von Clemens Holzmeister, mit Arbeiten von Anton Wendling, die jetzt natürlich nicht mehr zu sehen sind. Und die Taufkapelle, die noch da ist, dient jetzt als Rumpelkammer und so weiter. Also das sind also sehr unschöne Dinge. Ich habe nichts gegen Kirchen als Kletterhalt, aber man könnte mit solchen Gebäuden sensibler umgehen.
Und wie sieht es mit der Kita aus?
Zunächst einmal war ich skeptisch, aber nachdem ich mehrmals drin war und auch einmal an einem Gottesdienst dort teilgenommen habe, sehe ich das als ein gelungenes Beispiel an. Zumal hier eben dann auch nochmal eine gute Kooperation auch mit der Stadt war. Hier gibt es eigentlich nur Gewinner in diesem Falle, weil die Gemeinde, die ursprünglich eigentlich rausgedrängt war, dieser Situation wieder eingebracht hat und sich auch da offenbar wohlfühlt. Und für die Kinder ist es ein wunderbarer Ort, wo die auch dann auch bei Regeln spielen können und so weiter. Und die Bücherkirche nehmen wir als positives Beispiel. Da wurde mit wenig Geld ein Raum, der eigentlich nur noch ganz selten mal überhaupt erfahrbar war, in einem abgelegenen Stadtteil plötzlich eben zum öffentlichen Raum. Das ganze Areal ist dadurch eben jetzt auch der Öffentlichkeit zugänglich und ein tolles Angebot für die ganze Stadtbevölkerung.
Kita, Klettern und Bücher, das sind ja das eine. Aber wie können wir anderen Menschen sonst noch die Vorzüge einer Kirche nahebringen?
Wir müssen Menschen die Möglichkeit geben, eben durch Schwellenüberschreitung Erfahrungen zu machen, von denen sie bisher überhaupt keine Ahnung haben, dass solche Erfahrungen überhaupt möglich sind, ohne sie zu vereinnahmen, sondern einfach sie einzuladen, solche Erfahrungen zu machen und dann auch wieder frei gehen zu können.
Wie kann sowas denn funktionieren, dass Menschen über diese Schwelle gehen?
Gut, das sind ja oft dann zunächst einmal besondere Anlässe. Ich denke so die Nacht der offenen Kirchen und wir machen die Erfahrung, sobald einfach nur mal das Portal mal offen steht, vielleicht auch ein Aufsteller da ist, offene Kirche, dass die Menschen kommen, wenn da auch ein Kerzenständer ist, wo man Kerze anzünden kann. Viele tun das. Menschen, die sonst überhaupt keine Berührung mit Religion haben, suchen diese Gebäude auf. Und das ist eine ganz große Chance. Und da kann ich nicht einfach, wie das oft auch von Kirchenleitungen gemacht wird, sagen, ja, also bitteschön, die Kirchenbesucherzahlen, die sind jetzt so runtergegangen, dieser Raum wird nicht mehr benutzt oder gebraucht. Das Gegenteil ist der Fall. Dieser Raum wird gebraucht, wenn Menschen sehen, die Kirchentür ist offen. Ich gehe hinein und auch wenn ich nur wenige Minuten dort verweile, damit ist dieser Raum ein Raum, der gebraucht wird.
Doch das kann ja eigentlich nicht das einzige Mittel sein. Einfach die Türen offen lassen und zu schauen, wer reinkommt. Oder Herr Gerhards?
Zunächst mal ist eine wichtige Aufgabe, nochmal überhaupt deutlich zu machen, welche Bedeutung diese Gebäude für die Allgemeinheit haben. Das heißt aber nicht, dass man hier einfach stehen bleibt, sondern es geht auch noch in die Kirche hinein zu signalisieren, liebe Leute, es nützt nichts, einfach abzuwarten, zu sagen, also bitteschön, also irgendwann kommen die anderen auf den Trichter, sondern ihr müsst auch proaktiv etwas dafür tun, dass ihr eure Kirchen öffnet und sie, also im Sinne einer hybriden Nutzung, dass Dinge auch da möglich werden, im guten Sinne möglich werden, dass die Leute merken, aha, das ist ein guter Ort, an dem wir auch Menschsein realisieren können. Das kann zum Beispiel da geschehen, dass, wie es ja auch teilweise auch schon geschehen ist, dass die Gemeinde zunächst einmal bestimmte Aktivitäten in den Kirchenraum verlegt und dann kann man unter Umständen auch andere Player mit hineinziehen. Das kann dann zu ganz interessanten Synergien führen, dass also Leute merken, aha, bisher haben wir nichts miteinander zu tun gehabt, wollten vielleicht auch gar nichts miteinander zu tun haben und plötzlich merkt man, sind ja doch ganz nette Menschen und es werden Partner daraus und es entsteht plötzlich dann in einem Sozialraum, in einem Stadtraum, in einem Quartier eine ganz neue Möglichkeit des Miteinander. Und plötzlich hat eine Gemeinde auch wieder ein ganz anderes Standing in einem Stadtraum, ist nicht mehr isoliert, ist nicht mehr nur irgendwo sowas Absterbendes, sondern plötzlich eben mit einer treibende Kraft, die mit anderen zusammen dann auch wieder attraktiv werden kann.
Manchmal kommt es mir so vor, als befänden sich die Haupt- und Ehrenamtlichen vor Ort in einer Art Ohnmacht. Ihnen fällt nichts ein, wie sie ihre Kirche beleben könnten, und sie haben natürlich Angst, dass ihre Kirche profaniert wird. Verharren die Menschen oft in dieser Ohnmacht?
Also es geschieht oft, das sind aber jetzt eher Beispiele im Erzbistum Köln oder auch Trier, wo Gemeinden sagen, wir sind mit unserem Kirchenraum so nicht zufrieden und räumen mal die Bänke raus und versuchen uns einfach neu in unserem Kirchenraum mal zu orientieren. Dass man dann auch sagt, ja, es gibt ja noch andere Leute bei uns, außer eben den paar Kirchgängern. So, nicht? Und man teilt den anderen mit den anderen den Raum, macht neue Aktionen, muss natürlich überlegen, was verträgt sich mit dem Raum, was verträgt sich mit dem, was wir sonntags auch nach wie vor hier feiern wollen. So, nicht? Und damit kommen dann interessante Gespräche zustande. Natürlich ist das kontrovers. Manchmal geht das auch daneben. Aber wichtig ist für mich jedenfalls, dass man nicht alles beim Alten lässt, sondern dass man also versucht, sich auf einen Weg zu begeben und einen Reflexionsprozess dann auch zu unternehmen.
Also Bänke raus, neue Kooperationspartner mit ins Boot nehmen und die Türen weit öffnen. Klingt eigentlich nach einem recht einfachen Rezept, um Kirchenräume wieder zu beleben. Doch wir alle wissen, dass es in der Realität nicht so einfach ist, wie es erstmal klingt. Aber vielleicht geht ja auch der ein oder andere Schritt. Und lieber einen klitzekleinen Schritt, als in einer Ohnmacht zu fahren, oder?
Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.